Ein Tag der Freude ist das heute. Ich möchte Sie begrüßen. Wir wollen uns heute bewusst machen, Gott ist für uns. Auch für uns, die wir Leute sind mit viel Schuld, obwohl wir uns gegen Gott versündigt haben. Gott ist für uns. Wer kann jetzt noch gegen uns sein? Er hat ja seines eigenen Sohnes nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns nun in Jesus nicht alles schenken? Wenn wir jetzt auch die Lieder der Passion singen, dann wollen wir es tun in dieser Freude, dass hier eine Erlösung für uns geschaffen ist. Wir wollen miteinander singen das Lied O Haupt voll Blut und Wunden, 63, die Verse 1 bis 4. Herr Jesus Christus, du Lamm Gottes, wir wollen dich heute in diesem Gottesdienst rühmen und preisen. dass es keinen Menschen in dieser Welt gibt, für den du nicht gestorben bist. Und dass keiner hier jetzt in diesem Gottesdienst sein kann, der nicht von dir völlige Vergebung empfängt. Ach Herr, es ist so oft unser Leben angehäuft mit Schuld, die unser Leben von dir trennt und die einen Fluch mit sich bringt. Und darum sind wir oft so müde, so verlassen. Unser Leben wirkt so sinnlos und so freudelos. Gib doch uns heute wieder deinen Gnadenanblick, dass wir wissen, du hältst uns, du trägst uns, du gehst mit uns, dass uns dies fröhlich macht auf der Wanderschaft durch diese Welt hindurch. Du stehst uns bei, und es ist lauter Gnade, göttliche Gnade, die uns bis zum heutigen Tag erhalten hat und erhält. Wir wollen dir danken für deine große Liebe, die uns das alles unverdient schenkt. Und wir wollen das auch mit unseren eigenen Worten dir jetzt in der Stille sagen. Lamm Gottes, der du trägst die Sünde der Welt, erbarm dich unser. Amen. Familie Lautenschlager, gestaltet mit ihrem Flötenquintett wieder auch hier unseren Gottesdienst aus. Wir danken Ihnen. Wir lesen die prophetische Weissagung aus Jesaja 53. Jesaja 53. In diesen Tagen wird auch in Israel Jesaja 53 gelesen. Die Juden feiern ja heute das Passafest. Aber sie verstehen diesen Abschnitt immer nur im Blick auf die Leiden ihres Volkes. Und die Augen sind ihnen zugebunden, dass sie den Messias nicht erkennen können, der allein das Heil geben kann. Wer glaubt dem, was uns verkündigt wurde, und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit, wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wer aber kann sein Geschick ermessen? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat meines Volkes geplagt war. Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan und kein Betrug in seinem Munde gewesen ist. So wollte ihn der Herr zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und in die Länge leben, und des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben, und durch seine Erkenntnis wird er mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben, und er soll die Starken zum Raube haben, dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebeten. Wir hören noch einmal die Flöten. Wir wollen nun das Lied singen, du großer Schmerzensmann. 66, die ersten drei Verse. Matthäus 27, Vers 31 bis 56 wollen wir lesen. Wir haben in dieser Woche vom letzten Sonntag an die Leidensgeschichte nach dem Matthäusevangelium gelesen und auch dann in den Abendgottesdiensten ausgelegt und stehen jetzt bei der Kreuzigung und dem Tod Jesu. Matthäus 27, Vers 31. Und als sie Jesus verspottet hatten, nahmen sie ihm den Mantel ab, zogen ihm seine Kleider wieder an und führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Und als sie hinausgingen, trafen sie einen Mann aus Kyrene mit Namen Simon, den zwangen sie, ihm das Kreuz zu tragen. Und als sie an die Stätte kamen mit Namen Golgatha, das bedeutet Schädelstätte, gaben sie ihm Wein mit Galle vermischt zu trinken, und als er schmeckte, wollte er es nicht trinken. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und warfen das Los darum. Und sie saßen da und bewachten ihn, und oben über seinem Kopf war seine Schuld aufgeschrieben: Das ist Jesus, der König der Juden. Dann wurden zwei Räuber, es waren wahrscheinlich Terroristen, mit ihm gekreuzigt. Einer zur Rechten und einer zur Linken. Die aber vorübergingen, schmähten ihn, schüttelten ihre Köpfe und riefen: Der du den Tempel abbrichst und ihn in drei Tagen wieder aufbaust, hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist, und steig vom Kreuz herab. Ebenso spotteten auch die hohen Priester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sagten: Andern hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der König von Israel, so steig er nun vom Kreuz herab. Dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut, der soll ihn nun erlösen, wenn er Gefallen an ihm hat, denn er hat gesagt: Ich bin Gottes Sohn. Ebenso schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Von der sechsten Stunde an lag eine Finsternis über dem ganzen Land, bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde rief Jesus laut: Eli, Eli, lama sabachthani. Das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige aber, die dort standen, sagten, als sie das hörten, der ruft nach Elia. Sogleich lief einer von ihnen hin, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig, steckte ihn auf einen Stab und wollte ihm zu trinken geben. Die anderen aber sagten, halt, lass sehen, ob Elia kommt und ihm hilft. Aber Jesus schrie noch einmal laut und verschied. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben bis unten. Und die Erde erbebte und die Felsen spalteten sich und die Gräber taten sich auf. Und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf und kamen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die Männer, die mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und was da geschah, erschraken sie sehr und sagten, wahrhaftig, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Und es waren viele Frauen da, die von Ferne zusahen, die waren Jesus aus Galiläa gefolgt und hatten ihm gedient. Unter ihnen war Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus und Josef und die Mutter der Söhne des Zebedäus. Herr, gib uns mehr als Erschütterung, wecke in uns Glauben, der zum Frieden findet. Amen. Der spätere Präses der Westfälischen Kirche, Dr. Ernst Wilm, erzählt von den dunkelsten Tagen seines Lebens. Es war im Sommer 1942, wo er im KZ Dachau in einem Arbeitskommando mit 400 anderen Häftlingen täglich hinaus musste in der prallen Sonnenhitze und sie haben den ganzen Tag über da draußen gegraben und Felder gejätet. Und immer wieder sind Kameraden zusammengebrochen. Die einen, die waren schon beim Appell zusammengebrochen und die konnten dann gar nicht mehr mit und die sind dann gestorben. Andere sind draußen bei der Arbeit zusammengebrochen und sie mussten sie dann auf ihren Schultern heimschleppen. Und dann erzählt er auf diesem schrecklichen Gang, wo die Wachposten standen mit ihren Hunden und mit den geladenen Gewehren unterwegs, da sei an einer Weggabelung ein Kreuz gestanden. So wie man das in Bayern oft findet, in den katholischen Gegenden, ein Bild des gekreuzigten Jesus. Und er sagt, obwohl er Pfarrer war, hat ihn das noch nie so gegrüßt, wie in diesen dunklen, schrecklichen Tagen. Und sein wörtliches Zitat, dieses Bild des Heilands mitten in einer Welt des Hungers, des Elends, der Unbarmherzigkeit, das war uns ein großes Zeichen der Hoffnung und des Trostes, eine Erquickung. Ich vermute, dass unter uns jetzt viele sind, die sagen, ich kenne das aus meinem Leben zur Genüge. Sind manche unter uns, die leben in derselben Dunkelheit wie damals diese Männer, die hinaustrotten. Ich weiß nicht, ob das bei ihnen Krankheit ist, die die Zukunft in Grauen hüllt, ob das bittere Erfahrungen von Menschen sind, die ihr Leben zerstört haben, ob das die Einsamkeit ist, an der sie zerbrechen, oder die Sinnlosigkeit ihres Lebens. Wenn wir uns heute hier versammeln, dann möchte ich, dass das bei Ihnen geschieht, dass das Licht leuchtet, ganz hell in der Dunkelheit Ihres Lebens. Aber nirgendwo wird es so hell werden bei Ihnen, als durch dieses Bild des Gekreuzigten hindurch. Jetzt haben Sie sicher von Kindheit auf schon dieses Bild Jesu gesehen, wie er am Kreuz hängt, und Sie sagen, es hat mich merkwürdig angesprochen, aber Licht hat es mir noch nie gegeben. Es hat mich eher bedrückt, es hat mir die Schwere des Leidens gezeigt. Manchmal hat es mich abgestoßen, aber Licht hat es mir doch nicht gegeben. Und dann wollen wir heute es einmal probieren und noch einmal darüber nachdenken, ob wir das nicht finden können. Da im Kreuz Jesu, da hat Gott seine ganze Botschaft der Liebe an uns gebündelt. Wenn Sie fragen, ist das wahr, hat Gott mich lieb, woher kann ich es denn wissen? Können es nur wissen, weil er seinen eigenen Sohn für Sie als Opfer am Kreuz drangegeben hat, damit Sie leben können, damit Ihnen der Himmel offen steht. Und wenn es überhaupt ein Pfand gibt, dass Gott uns treu bleibt. Es gibt keine andere Erfahrung in Ihrem Leben, die so stark wirken kann, wie dieser Tod Jesu am Kreuz für uns. An das können Sie sich halten in den dunkelsten Stunden. Wir hatten eine treue Christin hier in unserer Gemeinde, die Mutter Bruckmann. Sie musste sehr schwer sterben an Krebs. Und sie hat an ihren schweren letzten Leidenstagen gebeten, bringen Sie mir doch ein Kruzifix. Nun wissen Sie, dass das bei uns Evangelischen nicht so die Rolle spielt. Aber sie sagten, ich will das oben auf den Schrank stellen, meinem Bett gegenüber, damit ich das dauernd vor mir sehe. Eine fröhliche, lebenslustige Frau, die so viel gewirkt hat. Aber das ist der Trost in der Schwachheit des Leibes. Gott lässt mich nicht los. Gott ist für mich. Er hat sich in Jesus endgültig dafür erklärt, dass meine Schuld nicht stehen bleibt, sondern dass er sie auslöscht und dass ich von Gott angenommen bin und zu ihm gehen darf und die Türe zu ihm offen steht. Doch um das alles zu verstehen, müssen wir zuerst einmal auf die schreckliche Finsternis sehen, die damals geschehen ist. Von der 6. Stunde an lag eine Finsternis über dem ganzen Land bis zur 9. Stunde. Da ist etwas Schreckliches passiert. Plötzlich war das ganze Land in Dunkelheit gehüllt. Ein Schreckenswunder. Wahrscheinlich haben Sie auch noch nie viel darüber nachgedacht, was das eigentlich bedeuten soll. Es bleibt ja immer auch bei all den Erklärungen etwas Unverständliches daran. Zunächst möchte ich die originelle Bemerkung weitergeben, die der große Prediger des 19. Jahrhunderts, Charles Haddon Spurgeon, zu dieser Stelle macht. Und er sagt, es war ja gut, dass vor der 6. Stunde Helligkeit da war. Und jeder konnte es mit seinen Augen sehen, dass Jesus ans Kreuz genagelt wurde. Denn wenn den ganzen Karfreitag über Dunkelheit geherrscht hätte, dann hätten die Theologen gar das auch noch bezweifelt, dass Jesus ans Kreuz genagelt worden sei. Auf diese Weise gäbe es wenigstens niemand, der bezweifelt, dass Jesus gekreuzigt worden ist, während sonst so Theologen allerhand an der Bibel zu bezweifeln wagen. Aber dann um 12 Uhr mittags bis um 3 Uhr nachmittags kam diese Dunkelheit. Das war ja der Vortag von dem großen Passafest und da stockte plötzlich das Geschäftsleben in den Läden. Da ist das so wie heute in unseren Kaufhäusern, wenn da plötzlich ein Stromausfall ist, eine Aufregung kommt, bis man die erste Kerze geholt hat, da stockt die Arbeit. Die Frauen in der Küche wussten nicht, wie sie weitermachen sollten. Diese Finsternis war etwas Merkwürdiges. Sie werden sagen, wie ist das möglich? Ich kann es Ihnen nicht erklären. Wenn Sie mich fragen wollen, wie ich es erklären kann, ich will das gar nicht erst versuchen. All das, was an Karfreitag geschehen ist, kann ich nicht erklären. Wie wollen Sie erklären können, dass Gott seinen eigenen Sohn sterben lässt? Das sprengt ja unser ganzes Denkvermögen. Aber es ist doch in all den Evangelien festgehalten als eine Tatsache, die geschehen ist. Und dass es unverständlich ist und in das Wunderbare hineingehört, das will ich nicht bezweifeln. Wir wissen ja auch, dass das jüdische Passafest immer beim Vollmond stattfand. Dann hätte auch der wenigstens leuchten müssen. Nein, es war finster. Ich möchte Ihnen nur erklären, was das bedeutet. Vielerlei bedeutet das. In diesen ganzen schrecklichen Schmähungen, die da geschehen sind am Kreuz, die man kaum noch einmal vor seiner Erinnerung Revue passieren lassen kann, wie da Menschen dastehen und Jesus lästern. Und das hat ja nicht aufgehört mit dem Tode Jesu. Was können wir heute noch in unseren Tagen auch von befreundeten Menschen an lästerlichen Worten über Jesus hören? Wie wird Jesus oft in unseren Tagen mit Füßen getreten?
Und da ist es nur gnädig von Gott, dass er diesen Leib des sterbenden Jesus verhüllt in der Dunkelheit, dass die lästerlichen Worte der Menschen nicht gar zum letzten drauf hineinschlagen können auf diesen Leib. Gott verhüllt den Leib seines Sohnes, der dort am Kreuz stirbt. Und dann bedeutet es noch etwas anderes. Später sagt Petrus in seiner berühmten Pfingstpredigt, dass Jesus der Fürst des Lebens sei. Jesus ist der Ursprung unserer Welt und der Natur draußen. Wir haben ja im 20. Jahrhundert überhaupt das verloren, dass Jesus die Verbindung schafft zu der Natur, die uns umgibt. Wir sehen das ja meist als getrennte Bereiche an, doch in der Bibel ist das alles zusammengesehen. Diese Welt hat ja ihr ganzes Leben nur aus der Schöpfung, die ja Jesus gemacht hat. Durch ihn ist alles geworden. Er ist das Fundament all dessen, was besteht in diesem Weltall. Und in dem Augenblick, wo Jesus, der Schöpfer der Welt, getötet wird, da weicht der Glanz der Sonne. Zum Zeichen, dass diese ganze Welt nur so lang bestehen kann, solange ihr Gott Leben und Gedeihen gibt, solange ihr Gott Kraft gibt. Diese Welt hat ja nicht ihr Leben von sich selbst, das ist ja einer der Irrtümer, den wir moderne Menschen so leicht glauben, als ob alles Schöne und Große sich von allein entwickeln würde. Nein, das besteht alles nur aus der Kraft Gottes, aus dem Wollen Gottes. Und so reicht der Tod Jesu weit hinein in diese ganze Welt. Und wenn wir heute Morgen einen solchen schönen Frühlingsmorgen erleben, dann ist das unverdiente Gnade Gottes. Sie müssen das erst einmal merken, wie finster diese Welt ist. Wie finster diese Welt ist, wenn nicht das Licht der Liebe Gottes hineinleuchtet. Und wir werden das alle erst erleben, wenn wir in die Todesstunde hineingehen und nicht von der Gnade Gottes dann gehalten werden. Das muss furchtbar sein, wenn man in die Tiefen fällt und Gottes Gnade uns nicht mehr halten kann. Und darum ist diese Finsternis auch gleichzeitig ein Bild für den Zorn Gottes, der hier Schuld der Menschen richtet und heimzahlt, und auf der anderen Seite ein Zeichen für diese furchtbare Dunkelheit, wo Menschen gar nichts mehr erkennen von Gott und von seiner Liebe, wo sie wie die törichten Menschen um dieses Kreuz lästern, herumstehen und nur spotten können und nichts mehr ahnen von der Gegenwart und Größe Gottes, wo sie eigenmächtig in der Sünde dahinleben. Dass das Kreuz Jesu in der Finsternis hell leuchtet. Das können wir nun neu merken, wenn wir dran denken. Es ist in meinem Leben und in Ihrem Leben nicht bloß deshalb so dunkel, weil Sie krank sind und weil Sie so viel Schweres erlebt haben, sondern weil Ihr Leben von der Gottlosigkeit umgeben ist. Und das können Sie erst auf dem Hügel Golgatha sehen, in dieser schrecklichen Finsternis. Wir sehen unser Leben so oft oberflächlich an und merken gar nicht, warum wir so dahingegeben sind. Dort leuchtet das Kreuz Jesu. Er will hinein in diese Finsternis und will Menschen herausziehen. Herausziehen aus der Finsternis und hineinstellen in das Licht der Liebe Gottes. Und Sie sollen das heute am Karfreitag hören, dass Gottes Liebe Sie sucht. Egal in welcher Dunkelheit Sie leben, Gott sucht Sie und will Sie seine Liebe spüren lassen. Und wir sollten das heute allen Menschen sagen, die verzweifelt und mutlos sind, in den vielen Worten, die uns die Bibel hier zur Hand gibt. Gott ist für dich, wer kann jetzt noch gegen dich sein? Er hat seinen Sohn am Kreuz für dich dahingegeben. Die Strafe liegt auf Jesus, damit du Frieden hättest. Und durch seine Wunden bist du geheilt. Sie müssen erst einmal die Finsternis richtig sehen, damit Sie das Licht erkennen können. Aber etwas Zweites möchte ich Ihnen zeigen. Wir müssen auf die Finsternis des Unglaubens sehen. Als es plötzlich wieder hell wird, Dort auf dem Hügel Golgatha, dort oben, da bewegen sich plötzlich die Lippen Jesu und er betet. Das sind Bibelworte, Psalmworte aus dem 22. Psalm. Es ist sicher einer dieser Psalmen, der am tiefsten Leiden der Menschen wiedergeben kann. Es gibt sicher in der ganzen Weltliteratur keine solchen Worte, die so tief mitempfinden können, was je Menschen in dieser Welt gelitten haben. Und die betet Jesus in dieser Tiefe. Das müssen Sie wissen, wenn Sie einmal ganz tief im Keller sind mit Ihren Stimmungen, dann müssen Sie Bibelworte parat haben, die Sie beten können. Das dringt noch hindurch. Es gibt ja immer wieder Auslegungen, die Sie zur Genüge heute am Karfreitag im Fernsehen und im Radio hören können, als ob Jesus in seinem Sterben an Gott gezweifelt hätte. Das ist Unsinn. Einer, der betet, zweifelt nicht, sondern glaubt und weiß, wo er seine Not niederlegen kann. Auch in der tiefsten Not hat Jesus gewusst, da ist der Vater. Und er kann rufen, mein Gott. Zweifel, von denen wir alle geplagt sind, es ist niemand hier, der nicht mit Zweifeln zu ringen hat, die trennen uns vom Glauben und nehmen uns das Heil. Darum müssen wir hindurchdringen und wir können Zweifel nur überwinden, indem wir die Gottesworte fassen und dann beten. Und wenn es nur mit den Worten der Psalmen ist, mein Gott, rufen, lass mich nicht los. Es ist eine ganz besondere Dunkelheit, die Jesus durchleidet. Und noch keiner von uns hat diese Tiefe durchleiden müssen. Es ist die Höllennot. Was ist das Schlimme an der Hölle? Dass ich von Gott geschieden bin, dass ich mit meiner Schuld leben muss und doch keinen Ausweg mehr weiß, dass ich das aushalten muss. Das können wir uns ja gar nicht vorstellen, was das heißt. Wenn wir für unser Leben geradstehen sollen, all die Sachen im Licht des heilig richtenden Gottes verantworten, die wir doch gar nicht verantworten können. Und Jesus geht durch diese große Tiefe durch, wo sich gar Gott gegen ihn stellen muss in seinem Zorn. Ich wundere mich immer wieder, mit welch einem Trotz heute Menschen gottlos leben und die Gnade Jesu wegwerfen. Wissen Sie eigentlich, was Sie da tun? Wenn Sie die Gnade Jesu wegwerfen, dann müssen Sie einmal in Ihrer Todesstunde dorthin durch, in diese Höllenqual hinein. Und die Bibel sagt immer, dass es kein Ende gäbe, dass es eine ewige Pein sei, dass es keine Erlösung mehr gäbe. Und es ist manchmal direkt schockierend, wenn Sie heute mit Menschen sprechen, wie die sagen, aber wir können doch hoffen, dass da irgendein gutes Ende kommt. Worauf begründen Sie eigentlich Ihre Hoffnungen, wo das ganze Zeugnis der Bibel und der Ernst des Leidens Jesu Ihnen genau das Gegenteil sagt? Diese Höllenqual hat Jesus durchlitten, damit Sie heute Vergebung empfangen, damit Sie nicht einmal mehr in Ihrer Sterbestunde ein Stückchen Höllenqualen durchleiden müssen, sondern in Ihrer Todesstunde eingehen dürfen in das Reich Gottes. Und das hat ja Jesus wieder so klar gesagt, wer an ihn glaubt, für den sei der Tod gar nicht mehr ein Tod, sondern ein Eingang zum Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und da ist erschütternd, wie all die Menschen, die um dieses Kreuz herumstehen, nichts verstehen. Es war damals ein kleines Sprachproblem. Jesus sprach hier Hebräisch, die Leute sprachen Aramäisch und sie verstanden das nicht. Und dann machen sie ihre dummen Witze. Vielleicht ruft er dem Elia, wo Jesus ruft, Eli, mein Gott. Und sie stehen herum und sie sind ein Bild von uns, die wir so oft nicht verstehen, was am Kreuz geschieht. Die Finsternis im Denken der Leute, die Glaubensfinsternis, die Gottesfinsternis, wo Menschen sich heute bedeutend vorkommen, um zu sagen, dass wir nicht wissen, ob Gott tot sei oder ob er lebe, und man sei überhaupt im Fragen drin. Genauso albern und dumm wie dieses Gerede um das Kreuz. Und dann machen sie noch ihre Witze. Halt, lass sehen, ob Elia kommt. Diese aufgeklärte, gescheite Welt ist so schrecklich dumm vor dem Kreuz Jesu. Und wenn sich manche Leute brüsten und sogar noch ihre dummen Sprüche machen, die nur zeigen, dass sie nichts verstanden haben, warum Jesus gestorben ist am Kreuz, dann ist dies ein Zeichen der Finsternis, die in den Köpfen der Leute liegt. Ob sie Licht haben, das ist mir heute wichtig, ob sie Licht haben und sagen, du Jesus hast mir den Weg gezeigt, aus der tiefsten Finsternis heraus, meiner Gottesferne hast du mich zurückgeführt ins Licht des Vaters. Noch ein letztes, wir müssen auf die sehen, um die es hell wird. Da steht ja am Ende vom Hauptmann und von einigen anderen, die da plötzlich bekennen, wahrhaftig, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Was ist denn da geschehen? Das war ein römischer Hauptmann, der im Heidentum aufgewachsen war und der nicht viel kannte von der Offenbarung Gottes an Israel. Sicher war er da nur abkommandiert worden und ihm gefiel das Ganze nicht, dass er dort oben aushalten muss und die ganzen Abläufe kontrolliert mit seinen Soldaten, bis das alles vollzogen ist. Er ist nur wie am Rande hinzugeholt worden zu diesem ganzen Geschehen. Es ist merkwürdig. Manchmal verstehen Leute, die von außen kommen und die wenig vom christlichen Glauben wissen, viel besser, was da am Kreuz geschieht, als so manch andere, die in der ganzen christlichen Tradition aufgewachsen sind. Und der bekennt plötzlich, das ist der Sohn Gottes. Christus ist der Messias. Er erkennt, hier hat Gott etwas geschaffen für die Welt. Können Sie so sprechen? Ist Ihnen das aufgeschlossen? Wird es bei Ihnen hell? Es ist etwas Wunderbares, wenn wir in die Krankenzimmer hinein diese Botschaft tragen. Denken Sie ja nicht, das dürfe man den Sterbenden nicht zumuten, nun vom Sterben Jesu zu reden. Es gibt nichts Schöneres und Größeres, als wenn wir mit ein paar Worten darüber reden und sagen, vielleicht bekümmert es dich doch auch im Leiden, ob Gott nicht Schuld heimzahlt, ob du mit deinem Leiden etwas abbüßen musst. Du musst nichts büßen. Er, Jesus, hat für dich alles gebüßt. Über deinem Leben, so böses war, das dürfen sie den Kranken und den Leidenden sagen, steht nur noch Gottes Liebe. Sie müssen Gottes Liebe da packen, wo sie uns angeboten wird, am Kreuz Jesu. Und wenn wir die Kreuze auf die Gräber pflanzen, dann ist dies das Zeichen unseres Glaubens, dass der Tod nimmer kommt als der Rächer unseres sündigen Lebens, und das ist in der Tat schwersündig. Sondern dass wir sagen wollen, da liegen Leute drunten, die durch das Blut Jesu heilig und gerecht geworden sind. Aber nicht nur in der Krankheit und im Sterben hat das Kreuz Jesu eine Lichtsbedeutung und macht hell in der Finsternis. Ich bin in diesen Tagen draufgestoßen worden durch einen Mann, der sehr spöttisch gesprochen hat über ein wunderbares Lied, das Opfer Jesu am Kreuz rühmt. Das ist ein englisches Erweckungslied, das im 18. Jahrhundert, also vor über 200 Jahren, entstanden ist. Und er hat sich so mokiert und sagt, was sind denn das für Worte inniger Liebe zu Jesus, dem Gekreuzigten? Da fange ich als moderner Mensch gar nichts mehr an. Und dann habe ich nachgelesen über den Liederdichter John Newton. Der war als Sohn eines Kapitäns aufgewachsen. Seine Mutter starb früh. Er ist dann hin und her gestoßen worden, ist als ein Seemann auf ein Sklavenschiff gegangen und hat dort in der ganzen Grobheit hemmungslos und verdorben gelebt, seine Wut ausgelassen an diesen wehrlosen Menschen. Und dann kam 1748 ein Seesturm im Atlantik. Das war nur ein Warnstoß. Und der Seemann kommt nach Hause und greift nach dem Buch von Thomas von Kempen, einem mittelalterlichen Mystiker, können wir sagen, von der Nachfolge Christi. Und er stößt dort auf das Kreuzesleiden Jesu, das ganz in der Mitte des Denkens von Thomas von Kempen steht. Und das hat diesen harten, weltlichen Mann so umgeworfen. John Newton wurde durch die Kraft des Kreuzes einer der ersten Pioniere in England, der gegen die Sklaverei auftrat. 1761 finden wir ihn schon als einen, der leidenschaftlich anprangert. Und später, 1779, war dieser John Newton Einer, der um einen jungen Studenten rang, ein 21-jähriger junger Mann, William Wilberforce, der gerade einen Parlamentssitz erobert hatte mit 21 Jahren, der karrieresüchtig war, und er rang mit ihm eine Nacht lang und sprach über die Kraft des Kreuzes Jesu. Und er hat einen Wilberforce bezwungen, der dann in sein Tagebuch schrieb: Gott hat mir das Ziel gezeigt. Ich werde meines Lebens Kraft einsetzen, um gegen das Elend der Sklaverei anzukämpfen. Kraft des Kreuzes Jesu, wo es hell wird, wo man hineinwirken kann in die Welt, weil Jesus Menschen verändert und Herzen bekehrt und harte Leute weich macht durch seine Liebe. Das soll auch bei Ihnen geschehen. Und Sie sollen es wissen, weil das Kreuz Jesu aufgerichtet ist, weicht Gottes Gnade auch für dich nicht. Und sie reicht für dich, für dein ganzes Leben und Sterben. Amen. Ach, mein Herr Jesu, wenn ich dich nicht hätte, 420, wir singen alle vier Verse. Lieber Herr, wir sind oft so stolze Leute und leugnen die ganze Finsternis, die in uns steckt und in der wir leben, dass wir fern von deinem Lichte sind und dass wir darum all das nicht verstehen, was uns dein Wort an Trost und an Ermutigung sagt. Darum bitten wir dich um dieses Wunder, dass du es hell machst, wie du diesem Hauptmann Erkenntnis deines Heils geschenkt hast. Schließ jedem von uns das auf, dass du an deinem Kreuz das Heil der Erlösung geschaffen hast, dass wir jetzt ergreifen können, da wo wir auch in den Tiefen stecken und nicht weiter wissen, da wo uns der Weg verborgen ist, dann genügt uns dies, dass du da bist, dass wir von dir angenommen und geliebt sind. Gib jedem von uns diese Freude und diesen Trost des Glaubens. Wir möchten dich auch bitten für all die Kranken und Verzweifelten und Mutlosen, die wir durch unser Zeugnis von dir ermutigen und aufrichten wollen. Lass es doch geschehen, dass sie das erkennen und merken. Und wir bitten dich auch für die Christenheit, die oft so achtlos an deinem Kreuz vorübergeht und gar nicht mehr das Geheimnis kennt, der Kraft, die von hier ausgehen kann. Gib doch du eine große Erneuerung, neues Leben, dass Menschen mit dir leben und ihr Leben umwenden lassen von deinem Kreuz. Und dann erkennen, wie wir eine Botschaft haben für eine erneuerte, veränderte Welt unter deiner Liebe. Herr, zeig uns da auch die Aufgaben, wo du uns brauchst, damit wir etwas werden können zu deinem Lob und zu deiner Ehre. Wir wollen dich auch bitten für diese ganze Welt in ihrer Finsternis. Lass doch deine Erlösungsbotschaft viele Menschen erreichen. Du suchst in deiner Liebe alle Menschen. Und zeig uns, was wir tun können, damit alle Menschen von deiner Liebe erfahren. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie bitte noch einmal Platz. Wir haben ein paar Bekanntmachungen. Ich möchte Sie daran erinnern, dass wir am Ostersonntag 2 Gottesdienste haben, aber am Ostermontag keinen Gottesdienst um 10.45 Uhr, sondern nur um 9.30 Uhr. Da war vorhin eine Mutter mit ihrem Kind. Ist Frau Hofmeister noch da? Das ist sie nämlich. Die ist aus Nairobi. Ist sie doch rausgegangen. Ich habe mich gefreut. Ich wollte aber vorhin in der Predigt nicht unterbrechen. Frau Hofmeister ist aus Nairobi gerade für ein paar Tage da. Und wir freuen uns darüber und wollen sie auch herzlich grüßen. Ich bitte, dass die Freundinnen dann es nachher ihr ausrichten. Rudi Hofmeister ist ja vom offenen Abend draußen in einer Missionsaufgabe in Kenia. Dann ist Frau Glöckloch hier in dem Gottesdienst oder ist sie im nächsten? Nicht. Da sitzt sie ja ganz still und ihr Bräutigam, jetzt steht mal auf. Die gehen nach Japan und da haben sie manches auch getan, zur Ausbildung ein kleines bisschen, und der liebe Bräutigam, da freuen wir uns sehr mit über dieses künftige Missionsehepaar. Sie sind in London in der Ausbildung in einer Bibelschule und grüßen Sie. Und dann freuen wir uns, dass auch der Pastor der koreanischen Gemeinde heute unter uns ist. Stehen Sie doch auch noch einmal auf, die hier sich in Stuttgart sammelt, und wir bitten auch Ihre Gemeinde heute Nachmittag beim Gottesdienst. Heute Mittag haben Sie Gottesdienst. Am Abend herzlich zu grüßen. Um wie viel Uhr wird er sein? Um 7 Uhr dort in der Kronenstraße. Ja. Da freuen wir uns, dass es das gibt, eine koreanische Gemeinde in Stuttgart. Ich will Ihnen auch noch sagen, dass ich meinen Vorsitz bei Licht im Osten nach 16 Jahren abgebe. Ich möchte Ihnen danken, dass Sie das ermöglicht haben, dass ich das immer wahrnehmen konnte. Es wird ja da die Konferenz sein. Hinten liegen die roten Zettel, nehmen Sie die mit hochinteressanten Vorträgen. Das wird die letzte Konferenz in Korntal sein, die ich leite am Wochenende nach Ostern. Aber es war jetzt einfach so, durch die anderen Missionsverpflichtungen, die ich bei Hilfe für Brüder habe, dass dieses Doppelte ein wenig zu viel war. Und ich wollte das auch einmal der Gemeinde sagen, wie dankbar ich war, dass ich diese Arbeit im Osten tun durfte. Und ich denke, es hat mein Leben sehr reich gemacht, von der leidenden Gemeinde im Osten zu hören und auch das viele weitergeben zu dürfen in Predigten und in Bibelstunden, was uns dort aus den Erfahrungen der leidenden Gemeinde zukommt. Unser Opfer heute ist von der Landeskirche bestimmt für die DDR und dort für den diakonischen kirchlichen Aufbau. Es sind manche kirchliche Heime und Krankenhäuser in der DDR, die besonders schwer tun. Da ist ein Krankenhaus, das noch in einer Baracke arbeitet vom Jahre 1936. Und Sie können sich ja vorstellen, wie viel Probleme mit den Finanzen der Kirche in der DDR zusammenhängen. Da sind wir dankbar, dass es Möglichkeiten gibt, dieses Geld hinüber zu transferieren und der Kirche, den Christen drüben, beizustehen. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.